Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Einmal mehr gibt es einen Nachklang in dieser Fazitausgabe zur Berlinale. Heute nämlich wurde die Abschlussgala im Kulturausschuss des Bundestags diskutiert. Aufarbeitung auf ganz hoher Ebene. Dazu mehr gleich. Wir sprechen über Eurodance, die Musik, die eine ganze Generation in den 1990ern prägte. Ein Musical feierte heute in Zürich Premiere, das weißen Umgang mit schwarzen Sängerinnen nachgeht. Und wir haben den Musiker Juri Gurgi im Gespräch. Sein Freund, der Autor Seri Shadan, hat sich in der Ukraine rekrutieren lassen. Ein Schock, auch wenn damit zu rechnen war, sagt er. Der ukrainische Autor Seri Shadan ist nicht erst seit Beginn des Krieges auch hierzulande bekannt. Er nahm weltweit an Festivals teil, auch als Sänger seiner Band Shadan and Sobaki. Und er war auch immer politisch aktiv, etwa als Organisator bei den Maidan-Protesten. Als vor 2 Jahren die Invasion Russlands in die Ukraine begann, leistete er in seiner Heimat Charkiw ganz praktische Hilfe, soweit es ihm möglich war. 2022 wurde er unter anderem mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Jetzt hat er sich als Soldat rekrutieren lassen, in einer Zeit, in der offenbar viele seiner Landsleute zögern, genau das zu tun. Der Musiker, Produzent und Radiomoderator Juri Gurgi ist mit ihm befreundet. Er lebt schon lange in Berlin, wo er unter anderem vor langer Zeit mit Wladimir Kamina die Russendisco gründete, und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend.
Guten Abend. Es gibt ein paar Punkte, die wichtig sind, die Sie gerade angesprochen haben. Und zwar zum Beispiel, dass Sergei sich zum Soldaten rekrutiert. Das wissen wir nicht bis jetzt, was genau er sich vorstellt. Also der hat sich bis jetzt geweigert, dazu zu äußern. Und deswegen wissen wir da im Moment nicht viel mehr. Und ich habe ihn auch gefragt, weil ich für den Tagesspiegel auch einen Text quasi darüber geschrieben habe. Und genau, der meinte, der möchte einfach nicht darüber reden.
Okay. Wir sind auf diesen Text im Tagesspiegel von Ihnen natürlich darauf auch gekommen, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil in diesem Text ja dann auch schon etwas in der Richtung stand.
Ja, genau. Also etwas in der Richtung stimmt, aber genauer, glaube ich, kann im Moment keiner wissen, außer Sergei selbst. Er möchte das erstmal nicht kommentieren. Gut. Das ist schon eine Falle.
Das ist eine Falle. Worüber reden wir denn dann jetzt?
Also ich glaube, da kann man sich für die Armee auf verschiedene Weise nützlich bekannt machen. Also direkt mit Gewehr an der Front zu sein. Sergei ist 50, der ist nicht der gesündeste. Mehr weiß ich im Moment nicht.
Gut, jetzt nochmal, um Missverständnisse auszuräumen. Was wir doch festhalten können, dass er sich zum Militär gemeldet hat.
Ja.
So ist es korrekt, ja?
Ja.
Alles klar. Das ist ja ein Schritt, den er da geht, der vielleicht auch etwas unerwartet kommt, oder?
Ich glaube, für alle, die Sergejs Äußerungen zu diesem Krieg und von seinem Aktivismus wissen und die seine Interviews kennen, die seine Texte kennen, für die ist es, glaube ich, nicht wirklich überraschend. Also ich glaube, da ist er ziemlich konsequent. Und wie gesagt, es ist schwierig, weil wir tatsächlich direkt von ihm noch nichts gehört haben. Deswegen können wir ja nur spekulieren. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine gewisse Enttäuschung über alle anderen Möglichkeiten, wie man sich in diesen ziemlich schwierigen Zeit nützlich machen kann.
Ich frage trotzdem noch ein bisschen weiter, ja? Sie können mich ja dann zurückweisen, wenn Sie nicht mehr möchten.
Sorry.
Ich kann mich erinnern, als der Krieg begann, haben viele Intellektuelle in der Ukraine, mit denen wir hier Interviews geführt haben, gesagt, jetzt tut jeder, was er kann, was sie kann. Die einen kämpfen, die anderen sind vielleicht gut, Material ranzuschaffen. Wiederum andere tragen eine Botschaft nach außen, so die Kopfarbeiter. Glauben Sie, es ist symptomatisch, dass jetzt ein Kopfarbeiter wie er, wie Shadan, sich zum Militär meldet?
Schon. Von einer Seite, von anderen glaube ich auch, dass es immer individuelle Entscheidungen. Also ob wir von einer Tendenz sprechen können, da fehlen mir zum Beispiel die Infos. Also Sergei ist eine Art Superstar ist hier auch bekannt, aber man muss dazu auch wissen, dass er nicht der erste Autor oder nicht der erste Musiker ist, der diesen Schritt wagt. Ja.
Haben Sie denn das Gefühl, dass so dieses Bemühen um Aufmerksamkeit, auch im Ausland, auch bei uns, das vielleicht an einen Punkt gekommen ist, was Leuten wie ihm dann nicht mehr ausreicht? Und dann kann man dann natürlich fragen, liegt es am Empfänger?
Eine ganz gute und natürlich auch berechtigte Frage in diesem Fall. Also ich weiß ganz genau, als wir uns letztes Mal gesehen haben, das war in Oktober 23 und wir haben eine kleine Tour gespielt mit unserem zweiten gemeinsamen Album und ich habe ihn auch gefragt, ob es, weil ich wusste, dass es Interesse von den Veranstaltern auch aus Deutschland gab, ob er sich vorstellen kann, auch auf eine deutsche Tour zu gehen, mit Konzerten zu kommen, was wir übrigens auch mehrmals gemacht haben. Und er meinte, dass er im Moment das auf keinen Fall machen möchte, sondern dass er sich hier eigentlich falsch fühlt, nicht an seiner Stelle, und dass er in der Ukraine sein müsste.
Können Sie das nachvollziehen als jemand, der lange hier lebt, aber eben von dort kommt?
Also ich glaube, es ist etwas andere Perspektive, die man dafür bräuchte, aber ich merke das auch bei ganz vielen, die auch in den letzten 2 Jahren hier aufgetreten sind und zum Beispiel aus dem, also vor allem aus dem Osten des Landes kommen. Ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Realität und man hat auch das Gefühl, dass es hier alles langsamer und nicht ganz echt ist, wenn man praktisch von dem Krieg kommt. Also ich kann das nachvollziehen. Ich kann das vielleicht nicht so fühlen, weil ich eben seit inzwischen fast 28 Jahren in Deutschland lebe. Aber ich war auch in Kharkiv und das war für mich, also in den letzten 2 Jahren, 3-mal. Und ich habe auch Beschüsse erlebt. Wir waren unterwegs von Kharkiv nach Odessa und von Odessa nach Lviv in Minivan mit der Band und mit Sergei. Also ich habe schon auch diese Realität wahrgenommen und ich kann schon verstehen, dass es wie ein ganz krasser Unterschied einem vorkommt.
Gibt es denn auch bei Ihnen diese Enttäuschung über mangelnde Unterstützung des Westens?
Ja, natürlich. Also ich merke das eigentlich auch ganz gut an den Reaktionen jetzt in den letzten Tagen auf diese Nachricht mit Sergei, die, wie gesagt, die an sich natürlich schockierend ist, aber auf keinen Fall überraschend, weil ich glaube, die Menschen nehmen das nicht unbedingt als etwas Reales wahr, den Krieg und die Tatsache, dass Ukraine gar nicht so weit ist und die Gefahr eigentlich, die bis heute besteht, dass wenn die Ukraine fallen sollte, dann ist Deutschland, glaube ich, auch als Nächste dran nach Polen.
Aber jetzt bin ich doch etwas überrascht, dass Sie sagen, schockierende Nachricht.
Also schockierend, weil mir ging es so, ich meine, es ist etwas, was ich nicht ausgeschlossen habe, aber ich habe wirklich gehofft, dass es nicht dazu kommt. Das ist wirklich der letzte Schritt, den man macht.
Weil Sie auch Angst haben,
also
wahrscheinlich um ihn.
Also Möglichkeiten, natürlich.
Sie selbst hatten eine Kolumne im Tagesspiegel, das Kriegstagebuch, die wird jetzt nach 200 Veröffentlichungen eingestellt. Haben Sie den Eindruck, die mediale Aufmerksamkeit bezüglich der Ukraine lässt nach oder hatte das ganz praktische Gründe?
Mir gegenüber wurde das so kommuniziert, dass es praktische Gründe hat. Aber natürlich merke ich auch von meinen Gesprächen mit den ausländischen Journalisten, die in der Ukraine waren, die nicht mehr da sind, oder von denjenigen, die zwar noch da sind, meinen aber, dass viele ihrer Kollegen jetzt auch langsam aus Kiew zurück in ihre Länder ziehen, weil es weniger Interesse gibt. Also für mich ist das, kommt nicht in Frage, jetzt mit dem Schreiben aufzuhören. Ich glaube, also für mich fehlt der Grund, das zu machen. Ich habe für mich entschlossen, dass ich aufhöre zum Schreiben, wenn ich das nicht mehr kann, beziehungsweise wenn der Krieg zu Ende ist. Und ich kann noch und ich brauche das, glaube ich, auch. Und der Krieg ist leider nicht zu Ende. Und als ich jetzt auf der Suche war nach anderen Möglichkeiten, ein neues Zuhause für die Kolumne, habe ich auch schon mal unter anderem gehört, dass die Leserschaft quasi erschöpft ist und auch überfordert und müde von diesem Krieg, was ich natürlich auch nachvollziehen und verstehen kann, bloß es reißt leider nicht. Also die mit der Müdigkeit und mit Einstellung von Kolumnen, also kann man diesen Krieg nicht einfach ausradieren. Also der bleibt leider bestehen. Also wir können den Krieg nicht ignorieren, glaube ich.
Der Musiker Juri Gurji über seinen Freund Sergei Schardan, der sich nun in der Ukraine zum Militär gemeldet hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gurji.
Sehr gerne.
Da rauscht's doch in manchen Ohren, da werden alte Erinnerungen wach an Dr. Alban, an Hathaway, Culture Beat und wie sie alle hießen, die Bands, die Stars der 90er, der großen Zeit, das Eurodance. Lori Glory war eine Legende dieser Jahre in Kalifornien, geboren mit Gospel und Soul, in ihrer Heimat groß geworden, in Deutschland dann Background- und Leadsängerin bei Eurodance-Produktionen ohne jegliche Verwertungsrechte. Dass es weiße Produzenten waren, die mit schwarzen Sängerinnen so umgingen, ist heute eine ganz andere Betrachtung wert. Lori Glory sagt dies dazu.
Ich finde es komplett unfair, wie das damals in den 90ern gemacht wurde. Eine Stimme zu benutzen, ohne die Künstlerin auch entsprechend zu nennen. Es sei denn, die Künstlerin hat explizit ihr Okay dafür gegeben. Es gibt ja auch Sängerinnen, die gar keine Stars sein wollen und auch nicht im Rampenlicht stehen. Aber viele der schwarzen Sängerinnen damals wurden einfach hintergangen. Ihnen wurde die Stimme genommen.
The way that it was done back then, a lot of the black singers, they were tricked out of their voices, like I was.
Diese Strukturen hat die Choreografin und Regisseurin Johanna Tischkau in ihrem Musical Last Night a DJ Took My Life beleuchtet. Heute Abend war Uraufführung in Zürich und mein Kollege Matthias Dell war für Fazit dabei. Hallo Matthias.
Hallo.
Worum geht es in dieser Geschichte?
Also die orientiert sich an der Lebensgeschichte von Lori Glory, die ja, wie schon beschrieben, eben anfängt im Gospel in Amerika, dann Erfolge hat in Fernsehsendungen, auftritt mit Soul-Musik und dann mit so einer Formation auch nach Europa kommt und da beschließt dann Lori Glory zu bleiben und sich selber den Traum zu erfüllen, ein Solostar zu werden. Und stattdessen wird sie aber in dieser Hochzeit des Eurodance, was wir ja gerade am Anfang schon gehört haben, wo es also sehr viel um so gospelartige Frauenstimmen auch ging, eben ausgebeutet von den Produzenten. Hier. Sie sagt eben über DJ Bobo zum Beispiel, dass er sie einmal habe alle Hits einsingen lassen und dann mit 10.000 Mark einmalig habe abgefunden, wofür er dann, womit er Millionen verdient hat. Da hat sie dann gegen geklagt, hat verloren. Auch eine spannende Frage, wem gehört da eigentlich was? Dann gab es eine Phase, wo sie relativ abgestürzt ist und jetzt ist sie eben wieder mit auf der Bühne gewesen, heute Abend, in diesem Abend über ihr Leben.
Also sie mit auf der Bühne. Und wie wird das Ganze erzählt? Ich habe eben gesagt, das ist ein Musical. Trifft das zu?
Könnte man sagen, wobei beim Musical, muss ich ehrlich sagen, habe ich meistens das Gefühl, dass die Musik irgendwie so poplau ist und so ein bisschen auch irgendwie sehr viel Text und Handlung vermitteln will. Hier hingegen, und das ist auch das, was Johanna Tischkau in ihren vorherigen Arbeiten schon gemacht hat, die hat so ein sehr, sehr starkes und kluges Formbewusstsein. Das heißt, der Abend buchstabiert wirklich Popkultur, Popmusik durch. Das nimmt sich die ganzen Formate, Fernsehsendungen, Musik und geht dann aber rein mit so leichten Änderungen in den Texten zum Beispiel. Wir können ja mal reinhören, wenn der Ton jetzt noch da ist, den wir vorhin schon gehört haben. Das ist nämlich ein selbstgeschriebener, für die Produktion geschriebener Eurodance-Hit namens End of History.
Genau, End of History zum dritten.
Okay, okay, okay.
Go, 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 go.
I know what you are looking for. Give peace a chance and tear down that wall. Forget the past, freed from disaster. We are the slaves, the beat is our master.
Finally,
we reach it now.
Ja, Matthias, End of History, wird das denn auch irgendwie metaphorisch eingesetzt?
Na, es wird vor allen Dingen, sieht man daran schön, wie Tischgau es schafft, auf engstem Raum mit diesen Zeichen zu spielen, weil End of History, das Ende der Geschichte, war ja praktisch Francis Fukuyama Anfang der 90er Jahre, der Westen hat gesiegt, jetzt ist die Geschichte an ihr Ende gekommen, was natürlich totaler Quatsch ist. Und das in diese sinnentleerten Eurodance-Songs rein zu operieren, sage ich mal, so einen diskursiven Setzer, ist schon genial fast, würde ich fast sagen, weil die handeln ja meistens von Friede, Freude, Eierkuchen, Let's Have a Party oder Pray for Freedom. Und gleichzeitig haben natürlich diese Songs, haben wir auch gerade gehört, das Publikum auch sofort mitgemacht. Die haben ja schon eine große Attraktivität, weil die so auf die 12 gehen und einfach einen irgendwie mitnehmen. Und das ist natürlich interessant, weil sie eigentlich damit in der Form, die schön zu hören ist, etwas reinbringt, was in der Form überhaupt nicht da war.
Mhm. Diese Geschichte von Lori Glory ist ja eine, wie wir heute sagen würden, der kulturellen Aneignung. Wie geht denn der Abend damit um? Wie thematisiert er das?
Na, was Tischgau macht, ist eigentlich zu zeigen, die Produktionsbedingungen dieser Zeit, wie Musik produziert wurde. Eurodance ist ja auch so eine billig produzierte Musik. Im Prinzip könnte man von heute aus sagen, so ein Vorgänger von KI. Und sie buchstabiert das eigentlich eben so durch, dass man jetzt versteht, was man damals nicht gesehen hat. Der Höhepunkt ist dann so eine Nachmittagstalkshow im Stile Arabella Kiesbauers, wo der Konflikt, Lori will ihre Schulden zurück, also die sagt, ihr schuldet mir was, der Produzent, der DJ, der Namenlose ist, aber den man schon auch mit so Zeichen als DJ Bobo erkennen kann. Dann gibt es auch eine Fanposition, die ja auch Teil daran hat, dass die das gut findet. Und es gibt auch den personifizierten Traum, dem Lori hinterher rennt. Also es ist wirklich sehr auf engem Raum, sehr komplex. Dann aber in diesem streitenden, keifenden Arabella-Kiesbauer-Format. Es ist wirklich super geschrieben, muss man sagen. Und das darin zu verhandeln, macht es natürlich auf jeden Fall sehr, sehr schön zu schauen, weil es irgendwie die Form ist und gleichzeitig ist es klug auf einem sehr engen Raum.
Ja, und Lori Glory eben mit dabei auf der Bühne, also eine Protagonistin der damaligen Zeit. Wie macht sie sich?
Sie ist super. Man merkt schon, dass sie natürlich diese ganze Performance hat und auch die Stimme noch hat. Man muss aber auch das Ensemble drumherum loben. Ich versuche mal, die Namen schnell aufzuzählen, weil es wirklich toll war. Yainu Avignon, Vincent Basse, Emeka Ene, Sascha Melroch, Lukas Völker und Sophie Yokiko. Die haben so gut gesungen und gespielt, dass man gar nicht wusste, sind die jetzt Schauspieler oder Sängerinnen. Also das war wirklich toll. Und was bei Lori Glory dann sehr berührend war, zum Schluss gab es den Applaus, es gab sofort Ovationen und dann kamen das Regie-Team auf die Bühne und danach gab es als Zugabe, hat Lori Glory noch einen Song gesungen, Count My Blessings, und das war dann wirklich sehr berührend, weil man so merkte, praktisch die Rettung, und das ist auch eine schöne Idee, die Rettung aus ihrer ganzen Malaise, dass sie eben nicht Star geworden ist, sondern ausgebeutet wurde, besteht jetzt darin, dass der Abend ihr gleichsam das zurückgibt, dass er sie nämlich zum Star macht, ihr diese Bühne gibt, ihr diese Ovationen gibt. Und das war schon wirklich eine bewegende Szene, auch die Begegnung kurz Tischgau und Lori Glory, wo man gemerkt hat, dass Lori Glory sich unglaublich freut, dass Joanna Tischgau das gemacht hat und gleichzeitig Joanna Tischgau sich gefreut hat, wie toll Lori Glory ist.
Ja, also auch ein emotionaler Abend. Ja, was war das für ein Abend? Emotional, vielleicht auch ein bisschen trashig mit dieser Musik? Was noch?
Trashig würde ich nicht sagen. Es war halt, was faszinierend ist, dass es hat vielleicht am Anfang, hätte es etwas schneller losgehen können und vielleicht, oder da hat es so ein bisschen noch gebraucht, um auf Temperatur zu kommen, aber durch diese Attraktivität der popkulturellen Oberflächen, dieser Shows, dieser Schnipsel, dieser Songs, war es also ein unglaublich unterhaltsamer, kurzweiliger, amüsanter Abend, und gleichzeitig eben in diesen ganzen Formen ist es ein unglaublich kluges Nachdenken und Freilegen von Produktionsbedingungen in der Popmusik damals, und man kann so sagen, wir sehen jetzt etwas in der Rückschau, was wir damals übersehen haben, und das macht auch noch sehr viel Spaß.
Matthias Dell über Last Night a DJ Took My Life, Uraufführung am Schauspielhaus Zürich. Der Europan-Wettbewerb für junge Architekten und Architektinnen ist so etwas wie eine Innovationsmaschine für Wohnungs- und Städtebau. 1989 erstmals ausgelobt, findet er alle 2 Jahre europaweit statt. Diesmal stand der Aspekt der Fürsorge im Mittelpunkt der Arbeiten. Was sich dahinter verbirgt, kann man nun in einer Ausstellung in Graz im Haus der Architektur sehen. Dort werden nämlich die Ergebnisse dieser 17. Europan-Ausgabe gezeigt. Iris Kalten Kaltenegger ist Architektin und Generalsekretärin des Europan Austria. Guten Abend, Frau Kaltenegger.
Guten Abend.
Dieser Begriff Fürsorge taucht in der Kunstwelt inzwischen ja öfter auf. Was ist denn damit jetzt im Bereich der Architektur gemeint? Geht es um bestimmte Typologien, also Krankenhäuser, Pflegeheime?
Worum geht's? Im Prinzip heißt der ganze Titel das Thema Living Cities Care. Und es geht darum, um einen fürsorglichen Umgang mit dem Planeten, mit ein fürsorgliches Zusammenleben, also sowohl mit Non-Human, sagen wir jetzt so, mit Pflanzen, wie gehen wir mit den Ressourcen um, welche geschichtlichen Traces gibt es schon auf dem Standort, wo wir arbeiten, dass wir sozusagen eine holistische Betrachtung in der Architektur, aber vor allem auch im Städtebau von Anfang an mitdenken und alle AkteurInnen, sprich Tiere, Pflanzen, Ressourcen sozusagen hier einbeziehen. Mhm.
Haben denn jüngere ArchitektInnen da eine andere Agenda denn über, ich sag mal, das Wildtierleben in der Stadt oder auch über die Stadtnatur wird ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gesprochen?
Ja, ich glaube schon, dass die junge Generation da jetzt ganz genau hinschaut. Und es geht ja auch viel um den Bestand und so und Bestandserhaltung. Und es geht ja auch oft darum, ja, die Stadt ist schon gebaut, wir müssen sie eigentlich nur noch umbauen und so weiter. Also ich glaube, dass das wirklich ein ganz großes Thema ist, das die jungen PlanerInnen hier bewegt. Und deswegen finde ich es auch so super, weil die haben das schon so in ihrer DNA, glaube ich. Und für die ist das ganz logisch und die sehen halt schon sehr viel und kommen dadurch mit guten, innovativen Ideen daher. Ja.
Die Stadt als Lebensraum, also nicht nur für uns Menschen, sondern auch das Zusammenleben anscheinend zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen. Wie sieht es denn in Ideen, die Sie jetzt in der Ausstellung zeigen, aus?
Ja, also es ist Menschen, Tieren, Pflanzen, aber auch ein menschliches Miteinander, wo alles Platz haben darf, zum Beispiel ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben zum Beispiel, weil es ganz was anderes ist, deswegen hebe ich das jetzt hervor, und zwar ist es eine kleine Gemeinde am Bodensee. Und da ging es eben darum, dass es eine kleine Fähre gibt, die im Prinzip dort auf Land steht, die aber eigentlich in die Jahre gekommen ist, schon total rostet. Und da gibt es eben so ein kleines Restaurant. Und da hängen halt alle sehr emotional dran an dieser Fähre. Aber eigentlich tut sie es nicht mehr. Und jetzt war die Frage, was braucht es da? Vor allem auch, dass es etwas ist, wo die ganze Gemeinde hier partizipieren kann. Und da gab es eben einen Vorschlag. Aber das Schöne an dem war, dass das Gewinnerprojekt vorgeschlagen hat, dass es alle Vereine von dem Ort quasi hier mitnimmt bei dieser Verabschiedung dieser alten ausgedienten Fähre, wo viele geheiratet haben, ihren ersten Kuss bekommen haben und so weiter. Ja. Es gibt ganz viele Events, wie man sozusagen diese Demontage zelebriert und sozusagen ein schönes Farewell gibt und wie man dann das Neue begrüßt. Zum Beispiel haben sie vorgeschlagen, dass man einen Schnitt durch die Fähre macht und dann den Sonnenuntergang mit einem Konzert der Blasmusik oder so zelebriert. Oder wenn man dann schon so weit ist, dass man halt gewisse Teile von dieser Fähre nimmt und überlegt, kann man die irgendwo anders im Ort platzieren und was kann man damit machen? Gibt es einen Gartenverein, der dann das betreut? Oder der Grundriss des Neuen wird jetzt einfach aufgezeichnet und dann gibt es einmal eine Olympiade, ein Sportfestival dort, wo alle möglichen Vereine mit und so weiter. Also dieses gemeinsame Lernen, Wachsen, Miteinander, Identität stiften ist, glaube ich, auch so ein Care-Aspekt.
Und interessanterweise ist das ja dann etwas, was mit Architektur und Städtebau im klassischen Sinne gar nicht mehr so viel zu tun hat. Da geht es ja nicht unbedingt ums Bauen, sondern um so Schaffen von Ritualen vielleicht oder Zeremonien.
Ja. Aber eigentlich Städtebau ist ja gemeinsames Leben, zusammen irgendwie unseren Lebensraum gestalten. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich ganz wichtig, dass in die Architektur, in das Denken hier auch diese Aspekte kommen. Und was ich vielleicht hier auch noch dazu sagen möchte, ist, dass Europan immer schaut, dass interdisziplinäre Teams hier arbeiten. Weil das ist einfach wichtig in Zukunft im Städtebau und in Architektur, dass halt sozusagen viele verschiedene Perspektiven hier zusammenfließen.
Frau Kaltenegger, wir kommen noch mal kurz auf ein ganz anderes Thema, was auch mit Stadtentwicklung zu tun hat, nämlich das Leiden unter schwindendem Einzelhandel, Leerstand von Einzelhandelsflächen. Frage ich auch deshalb, weil wir ja heute eine Entscheidung für die Zukunft der Galeria-Kaufhäuser bekommen haben. Zumindest gibt es da einen neuen Investor. Und es wird auch einige Schließungen von Kaufhäusern geben. In Berlin wird ja derzeit diskutiert, ob das Edelkaufhaus Kaufhaus Lafayette zur Stadtbibliothek umgebaut wird. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ja, ich denke mir, Bibliotheken sind ein Ort, wo alle barrierefrei, jeder kann hingehen, es kostet nichts und so. Wir brauchen genau solche Räume, konsumfreie Räume in der Stadt brauchen wir einfach. Ich glaube, das ist wichtig fürs Zusammenleben.
Iris Kaltenegger, Generalsekretärin von Europan Austria. Im Haus der Architektur in Graz kann man die Wettbewerbsergebnisse der Europan-Ausschreibung bis zum 21. April sehen. Vielen Dank, Frau Kaltenegger.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Bettina Ritter.
Die Organisatoren des Eurovision Song Contest haben politische Kritik an einzelnen Teilnehmern als inakzeptabel bezeichnet. Die Europäische Rundfunkunion erklärte, sie verstehe, dass Menschen sich an einer Debatte über die Lage im Nahen Osten beteiligen wollten. Sie sei jedoch besorgt über gezielte Kampagnen gegen einige der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. Kritik und Drohungen hatten sich zuletzt vor allem gegen die israelische ESC-Teilnehmerin Eden Golan gerichtet. Der ESC findet in diesem Jahr in Malmö in Schweden statt. Das Finale am 11. Mai. Die Filmfestspiele von Cannes führen einen neuen Wettbewerb für Produktionen auf der Grundlage von Virtual Reality ein. Es geht um sogenannte immersive Werke. Der Begriff beschreibt Medien, die das Publikum quasi in eine andere Realität eintauchen lassen. Das Filmfestival teilte mit, dass sich der Wettbewerb an eine neue Generation internationaler Filmschaffender richtet, die mit dem zweidimensionalen Rahmen der Kinoleinwand brechen. Bei der ersten Auflage sind im Mai in Cannes 8 Produktionen zu sehen. Eine internationale Jury kürt die beste davon. Bridget Jones kehrt zurück auf die Leinwand. 2001 landete die Schauspielerin Renée Zellweger damit einen Kinohit und die Komödie Schokolade zum Frühstück bekam noch 2 Fortsetzungen. Nach langer Pause soll 2025 Teil 4 folgen. Bridget Jones, Mad About the Boy, übersetzt verrückt nach ihm. Das kündigte die Produktionsfirma Working Title Films auf Instagram an. In dem neuen Teil ist die Heldin mittlerweile Mutter 2 Kinder, Witwe und in einen jüngeren Mann verliebt. Die Geschichte basiert, wie die früheren Filme, auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Helen Fielding. Seit 75 Jahren ist Scrabble ein Brettspielklassiker. Mit einer stark veränderten Version soll das Spiel jetzt zeitgemäßer werden. Mehr Teamgeist, schnellere Runden, auch neue Wortschöpfungen und mehr Jugendsprache sind erlaubt. Nach wie vor geht es darum, passende Wörter nach Art eines Kreuzworträtsels zu suchen. Der Konzern Mattel spricht von der bedeutendsten Neuerung seit Jahrzehnten. Für die deutsche Scrabble-Version hat er auch mit 2 TikTokern zusammengearbeitet, die sich beide mit Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden beschäftigen. Für alle, die weiter die klassische Variante bevorzugen, auch die ist bei der neuen Scrabble-Ausgabe möglich, denn sie enthält ein doppelseitiges Spielbrett.
Die Kulturnachrichten waren das von Bettina Ritter. Filme der Woche hier bei Fazit. Dazu ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ins Studio gekommen. Hallo Anke.
Guten Abend.
Wir sprechen über 2 Filme, wie immer. Der eine heißt La Chimera, der dritte Teil der sogenannten Tyrrhenischen Trilogie von Alice Rohrwacher. Darin geht es um eine Bande von Grabräubern, zumindest an der Oberfläche. Und der andere Film ist Siegersein von Sulin Youssef, autobiografisch geprägt. Erzählt wird die Geschichte eines Mädchens, das nach der Flucht aus Syrien ein neues Leben in Berlin-Wedding beginnt.
Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt? Ja, so sehen wir halt aus. Hässliche Hose, hässliche Schuhe und dann noch hässlicherer Pulli.
Doch, das Opfer ist nicht in unserer Klasse.
Digga, Pro,
ja. Herzlich willkommen in Deutschland. Hier, Klamotten, die keiner trägt.
Ja, echt, wie hässlich.
Ja, da fühlt sich jemand fremd und unfreiwillig auffällig. Anke Lewicke, Fußball spielt für dieses Mädchen Mona in dem Film eine wichtige Rolle. Ist der Verein so eine Art neue Heimat?
Ja, das kann man so sagen. Und was wir da gerade gehört haben, ist auch ihr erster Schultag. Also so lernen wir Mona kennen, wie sie eben so mit dieser Musik unterlegt in die Schule geht. Und sie spricht uns ja quasi direkt an. Das ist so ein Regiekniff, den nimmt die Regisseurin immer wieder. Und ich finde das so ganz interessant, weil dadurch wird diese Mona, die Kleine, die 11 Jahre ist, für uns so zu einem Gegenüber. Weil sie kommentiert ja ihre Situation. Sie sagt eben blöde Blicke, blöde Sprüche, es ist alles scheiße hier. Also dadurch kommen wir ja eigentlich schon mal ganz gut näher. Und der Sportlehrer bekommt dann eben mit, dass sie in Syrien wohl Fußball gespielt hat. Das kriegen wir auch in so assoziativen Rückblenden immer wieder erzählt. Da sehen wir sie in der Wüste eben im Tor stehen. Und dann kommt sie in diese Mädchenmannschaft rein und da gibt es natürlich Konkurrenzkämpfe. Viele wollen das nicht. Sie ist Außenseiterin. Und der Film handelt dann eben davon, wie diese Mädchen einfach zu einem Team werden, wie sie sich die Bälle zuspielen, eben dann nicht nur in der Sporthalle, sondern auch mehr draußen. Und das macht schon Freude, dabei zuzusehen, wie so eine bunte Truppe, die aus ganz verschiedenen Ländern kommt, dann zu einer Mannschaft wird.
Das Ganze könnte ja auch schnell in sowas Pädagogisches, Didaktisches abdriften, aber das tut dieser Film anscheinend nicht.
Nee, einmal, weil er so eine schöne Rasanz hat, also er erzählt manchmal in Zeitraffern so Situationen, also wenn mal wieder eines der Mädchen wütend wird, dann geht er aber auch wieder in Situationen rein. Das finde ich schon mal ganz schön gelöst. Und viele der Mädchen, auch der Jungs in dieser Schule, haben eben Frust und werden dann aggressiv, wütend. Und einmal ist die Schule auch total verwüstet. Aber wir können eben in diesem Film so hautnah miterleben, wie diese Kraft eben in eine positive Kraft auch umgewandelt werden kann, wenn eben Sportlehrer da sind, Lehrer, die so ein bisschen eben sich mehr Zeit nehmen. Also das guckt man sich schon ganz gerne an. Und was ich dem Film auch hoch anrechne, also so einmal gibt es so eine Szene, wo ein Mädchen ist wütend, da werden die ganzen Trikots so zerschnitten und die Trikots, es gibt kein Geld für neue, werden dann eben wieder so zurechtgestickt mit Blumen drauf oder bunten Stoffflicken. Und genauso ist es, so eine Patchwork-Truppe und keines der Mädchen muss sich aber verbiegen. Also die können so ihren Charakter, ihre Originalität alle so mit in dieses Spiel bringen. Und das macht diese Mannschaft so sympathisch, dass man ihnen dann auch die Daumen drückt. Und ich glaube, ich werde demnächst in Berlin mal so
in Fußballverein eintreten.
Nee, ich werde zu diesen Schülerturnieren gehen. Da ist wirklich was los und da geht es noch um was.
Sieger sein von Solin Youssef, die Geschichte über eine junge Syrerin, die übers Fußballspielen in der neuen Heimat Berlin Fuß fassen kann. La Chimera spielt in den 1980er Jahren in Italien, genauer gesagt in der Toskana. Isabella Rossellini spielt da ja auch mit in diesem Film. Die Chimäre, eine Einbildung, ein Trugbild. Was hat es damit auf sich, Anke?
Ja, Sie haben es ja in der Anmod schon gesagt, das ist der dritte Teil der Trilogie. Und in dieser Trilogie geht es eben immer um die Frage, wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Und was so ein verbindendes Element ist dieser Trilogie, ist, dass die Filme alle auf dem Land spielen. Und es geht mehr immer um Außenseiter, Außenseiterin. Und diese Frage, wie wir mit der Vergangenheit umgehen, die beantwortet die Regisseurin immer so sehr schön meandernd. Also man geht so in diese Filme so rein und hier ist es eben auch, wir lernen Arthur kennen, ein Mann mit weißem Anzug, der aber schon mal bessere Zeiten gesehen hat und er kommt gerade aus dem Gefängnis zurück und er ist eigentlich so ein Grabräuber, also er ist ein sogenannter Tombaroli. Und er möchte gar nicht nur jetzt diese Etruskergräber auseinandernehmen und suchen die Schätze, sondern er sucht eigentlich auch nach seiner toten Freundin. Und das erzählt der Film also und er findet dann eines Tages den Kopf einer Skulptur und die Gesichtszüge erinnern ihn eben an diese tote Freundin. Und das ist so der Moment, wo eben Gegenwart und Vergangenheit so ineinander fließen, wie überhaupt dieser Film eben immer so was sehr Schwebendes, Abgehobenes hat. Man weiß auch nie, ist das jetzt Traum oder Wirklichkeit? Also man rauscht so in den Film rein.
Das heißt, es ist, kann man auch gar nicht in so ein richtiges Genre Genre wie Gaunerkomödie oder Krimi oder sowas einordnen?
Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, es ist ein bisschen Indiana Jones drin. Ne? War ja auch immer ein Grabplünderer und ein Abenteuer. Es ist auch ein bisschen Oper drin, Orpheus und Eurydice. Also genauso ist dann aber auch die Musik. Es gibt eben auch Monteverdi und es gibt dann eben auch Kraftwerk. Also der Film wechselt unheimlich häufig die Tonlage und passt deshalb auch in kein Genre. Und er ist eben auch sehr schön gedreht, also 35 mm. Und das gibt uns eben, weil die Bilder dann nicht so hyperrealistisch sind, so super scharf, gehen wir dann zum Beispiel in die Villa, in der Isabella Rossellini wohnt. Und die ist so abgeblättert und da sind lauter so Risse in den Wänden. Und weil der Film uns auch die Zeit lässt, malen wir da so Muster mit unseren Augen und entdecken auch vielleicht nochmal eine eigene Geschichte, was da alles so stattgefunden haben könnte. Und dann gibt es noch 16 mm und Super 8 Ausschnitte. Da wird das alles noch flirrender und traum- und rauschhafter. Und gleichzeitig ist es so, dass diese anderen Grabplünderer, das ist auch so, da wird immer wieder gefeiert. Die verkleiden sich gerne. Dadurch kommt noch was Burleskes in den Film mit rein. Und was Fröhliches, Ausgelassenes, was dann wiederum gar nicht zu dem Job passt und zu dieser Kultur Etrusker, das war ja auch eine Totenkultur, also es kommt auch Kulturgeschichte mit rein. Also der Film verhandelt unheimlich viel und ist trotzdem aus einem Guss.
Anke Lewicke mit den Filmen der Woche bei Fazit La Chimera und Sieger sein, beide ab morgen Donnerstag in den Kinos zu sehen. Vielen Dank.
Tschüss.
Über die Abschlussgala der diesjährigen Berlinale wurde ausführlich diskutiert, auch hier in der Sendung. Die Äußerungen zum Gaza-Krieg, Begriffe wie Genozid und Apartheid, keine Entgegnung am Abend und eine uneindeutige Haltung sowohl der Berlinale Leitung als auch der Kulturstaatsministerin, das ließ einen mindestens ratlos zurück. Auf die Empörung, die es auch gab, folgte keine wirkliche Aufarbeitung. Jetzt aber hat sich der Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestags damit befasst. Dort war heute auch neben Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Henriette Rissenbeek die neue Chefin der Berlinale, Trisha Tuttle. Christian Berndt berichtet für Fazit.
Der amerikanische Regisseur und Berlinale-Preisträger Ben Russell spricht auf der Bühne von einem Genozid an den Palästinensern durch Israel. Für diese Aussage gibt es tobenden Applaus. Ein anderer Regisseur sagt, dass Israel in Gaza Palästinenser abschlachten würde. Eine Reaktion auf diese Positionierungen auf der Bühne gibt es seitens der Berlinale oder der anwesenden Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht. Ein Eklat, der heute auch im Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestages für Kritik sorgte. Claudia Roth verteidigte sich.
Was wäre das bitteschön für ein Bild gewesen? Die Kulturstaatsministerin unterbindet die freie Meinungsäußerung bei einer internationalen Kulturveranstaltung.
Roth verurteilte aber erneut die einseitige Israel-Kritik auf der Berlinale Gala.
Diese Kritik, sie war nicht nur einseitig, sondern sie war auch ohne jede Empathie gegenüber den israelischen Opfern. Und diese wurden tatsächlich mit keinem Wort erwähnt. Und auch die Freilassung der Geiseln war kein Thema.
Allerdings dürften die Äußerungen einzelner Filmschaffender nicht der Berlinale zugerechnet werden. Aber problematisch war der Abend so rot trotzdem.
Ich hätte mir sehr wohl gewünscht, dass die Moderatorin des Abends direkt auf die Äußerungen, insbesondere den Genozidvorwurf gegen Israel, reagiert hätte und ihm auch widersprochen hätte.
Dabei gab es, so Mariette Rissenbeek, intensive Schulungen für Moderatorinnen und Moderatoren, wie sie in entsprechenden Situationen reagieren sollen. Das galt aber nicht für die Moderatorin der Gala.
Die Moderatorin für die Eröffnung und die Abschlussveranstaltung steht nicht direkt mit uns in einem Arbeitsverhältnis. Wir hatten einen Tag vor der Eröffnung der Berlinale mit dem ZDF und der Moderatorin ein Gespräch und haben auf diese rote Linien hingewiesen und waren uns auch einig, wie man dann damit umgeht, wann man was abbricht. An der Abend der Preisverleihung selber haben wir nicht noch einmal getrennt mit der Moderatorin gesprochen. Und wie sie wann reagiert hat, wurde vom ZDF dirigiert.
Allerdings hätte die Berlinale Leitung durchaus im Laufe des Abends noch einmal mit einem Statement reagieren können. Warum man das nicht tat, dafür gab Mariette Rissenbeek eine mögliche Erklärung.
Die Berichterstattung direkt nach der Berlinale Preisverleihung hat uns beim Festival ein wenig erschüttert, weil wir den Abend selber zwar als einseitig, es wurden sehr viele Stimmen für einen Waffenstillstand in Gaza ausgesprochen, es wurde auf den Konflikt im Nahosten hingewiesen. Wir hatten aber an dem Abend selber den Eindruck, dass es vor allem die Sorge um die Bevölkerung in Gaza ging und um die Grundsituation in Gaza und dass es sich nicht direkt gegen Israel gerichtet hat.
Dass die Berichterstattung zur Berlinale Gala danach teils sehr scharf ausfiel, konnte dagegen die Vorsitzende des Kulturausschusses, Katrin Butte, von den Grünen gut nachvollziehen. Vor allem auch, weil sie einen anderen Eindruck hatte von dem Abend als Rissenbeek, wie sie nach der Sitzung erzählte.
Man hatte offensichtlich, das habe ich heute auch gelernt, unterschiedliche Empfindungen gehabt. Ich war entsetzt. Das geht doch irgendwie alles gar nicht. Da muss einer mal reagieren. Und man sitzt dann da und denkt, verdammt, da muss doch einer was sagen. Das kann doch so nicht stehen bleiben. Offensichtlich ging das aber nicht allen so.
Für scharfe Kritik hatte auch gesorgt, dass die Berlinale nicht die Freilassung des israelischen Schauspielers David Cunio gefordert hat, der sich in Geiselhaft der Hamas befindet. Cunio war auf der Berlinale 2013 mit einem Film vertreten. Viele Fragen blieben auch nach der Sitzung offen, aber man wollte auch nach vorne schauen und hatte auch die neue Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle eingeladen. Sie hat, sagte sie, die Debatten der letzten Wochen als Beobachterin verfolgt.
Viele Menschen außerhalb von Deutschland finden es schwierig, die Komplexität der Debatte hier zu verstehen und wie sensibel manche Themen sind. Während der letzten Wochen ist es mir gelungen, mehr Verständnis dafür zu entwickeln, wie sehr man auch den Holocaust mitdenken muss, wenn es um die Frage des Antisemitismus in Deutschland geht.
Auf jeden Fall hat auch für Tuttle die Berlinale einen gesellschaftlichen Auftrag. Zum Kampf gegen wachsenden Antisemitismus, aber auch antimuslimischen Hass, könne ein Filmfestival viel beitragen.
Ich glaube, dass das Kino eine Kunstform ist, die Kraft hat, einander zu verstehen und miteinander in tiefere Kommunikation zu treten. Bei einem Film kann ein Publikum andere Leben kennen. Lernen. Man kann die Welt mit neuen Augen und aus einer anderen Perspektive erleben. Und das führt dann auch zu mehr Empathie.
Der Film soll in Zeiten der Polarisierung Dialog herstellen. Genau an dieser Aufgabe war die Berlinale trotz Bemühens gerade desaströs gescheitert. Aber Tuttle will neue Leitungsstrukturen schaffen, um in entsprechenden Konfliktsituationen agieren und nicht nur reagieren zu können und eine bessere Kommunikation herzustellen. Das wäre schon ein Fortschritt im Vergleich zur Berlinale der letzten Jahre.
Der Berlinale-Eklat im Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestags, Christian Berndt, berichtete. Und Fazit ist nächste Woche ja bei der Biennale in Venedig. Um die Kunstbiennale geht es jetzt schon mal in der Kulturpresseschau von Arno Orzesek.
Raumschiffkapitänin nennt die Wochenzeitung Die Zeit Yael Bartana. Die israelische Künstlerin wird auf der Biennale in Venedig den deutschen Pavillon mit einem Generationenschiff bespielen, das ins Weltall aufbricht. Natürlich nur im Sinne der künstlerischen Idee, nicht in Konkurrenz zu Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX. Im Zeitinterview erklärt Bartana, schon die ersten Erzählungen über solche Generationenschiffe entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Angst vor dem Ende des Planeten. Jetzt gibt es berechtigte Furcht, dass die Menschheit in einer Klimakatastrophe untergehen könnte. Dazu kommen die politischen Katastrophen, der Aufstieg rechtsradikaler Bewegungen, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza. Es gibt also genug Gründe, ins All aufzubrechen, um zu überleben. Es sei allerdings ein explizit jüdisches Raumschiff, bemerkt Tobias Timm, der das Interview für die Zeit führt. Darauf Bartana: Meine Kunst entsteht immer aus meiner Erfahrung als Israelin heraus und mir kommt das Aufbrechen ins All wie die ultimative Diaspora vor, eine Form der Erlösung. Es steckt auch etwas von der Idee des wandernden Juden oder ewigen Juden darin. Und das wird jetzt in dem von den Nazis erbauten Pavillon ausgestellt. Aber natürlich wird es auch Generationsschiffe für ganz viele andere Gruppen geben. Yael Bartana in der Zeit. Ebenfalls in der Zeit, ebenfalls im Interview, die jüdische Philosophin Nancy Fraser, die von der Universität Köln zunächst geehrt, für einige Vorlesungen eingeladen, schließlich aber wieder ausgeladen wurde, und zwar, weil sie den offenen Brief Philosophy for Palestine unterschrieben hat, in dem auch zum Boykott israelischer Universitäten aufgerufen wird. Fühlen Sie sich nun selbst boykottiert, möchte Elisabeth von Tadden von Fraser wissen? Nein, ich wurde gecancelt. Das ist etwas völlig anderes als Boykott. Ich habe den Boykott Südafrikas unterstützt. Ich bin für einen ökonomischen Boykott Israels, aber das sind Protestformen gegen Staaten. Die israelische Regierung tötet in Gaza durch staatliches Handeln. Ich bin kein Staat, ich habe niemanden getötet, ich bin ein freier Mensch, der aufgrund seiner Auffassung gecancelt wird, und das darf in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht passieren. Nancy Fraser in der Zeit. Nicht gecancelt, aber hart angegriffen wird Claudia Roths Entwurf für eine neue Erinnerungskultur, wie Joachim Käppner in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Es ist Roth gelungen, fast sämtliche Institutionen der Gedenkarbeit im Land unisono gegen sich aufzubringen. Der geballte Zorn entlud sich in einer zuerst als intern vorgesehenen Stellungnahme, in der es heißt, Roths Papier kann als geschichtsrevisionistisch im Sinne der Verharmlosung der NS-Verbrechen verstanden werden. Es verabschiede sich von dem langjährigen Konsens, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht relativiert und das SED-Unrecht nicht bagatellisiert werden dürfen. Auch der SZ-Autor Käppner attackiert Roths Entwurf. Eine der peinlichsten Stellen des Rothschen Entwurfs findet sich genau bei der Frage des derzeit so herrisch auftretenden Antisemitismus von links außen. Gewunden ist da nur die Rede von einem aufreibenden Deutungskampf und dann der an eine Selbstparodie grenzende O-Ton, den wir hier nicht zitieren, weil er hirnrissig und tatsächlich eine bittere Selbstparodie der Erinnerungskulturdesigner rund um Claudia Roth ist. Die Tageszeitung Die Welt spricht unterdessen mit Pauline Voss, die in ihrem Buch Generation Krokodilstränen mit der Wokeness ins Gericht geht und nicht weniger im Weltinterview. Bei der Wokeness haben wir es mit einer Performance von Schwäche zu tun, nicht mit einer wirklichen Schwäche. Das ist eine Machttechnik. Die Krokodilstränen haben einen perfiden Schutzmechanismus. Sobald man sie als Machttechnik benennt, bekommt man zu hören, man würde den diskriminierenden Schmerz nicht anerkennen und respektieren. Problematisch wird es, sobald man das eigene Gefühl zur Richtschnur des Gegenübers macht und vorgeben will, was dieses Gegenüber zu fühlen und zu denken hat. Letzterem stimmen wir zu, wünschen im Übrigen allen Streithähnen und Hennen alles Gute und stehen ihnen nun vorläufig mit einer Überschrift der Tageszeitung nicht mehr zu Diensten.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.